Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 76 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell. Und bei mir ist auch in dieser Woche...
Ja, an dieser Stelle muss ich mal transparent werden. Wir haben ja so ein Pad hier, wo mir die Anmoderation drin steht. Und diesmal stand da drin, und ich bin Hendrik Wieduwild. Hallo zusammen. Als wäre das so eine Florian Silbereisen Anmoderation. Wo kommt das her?
Das hat die KI vorgeschlagen und ich habe vergessen, das rauszunehmen.
Gut, also mein Name ist Hendrik Wieduwild. Ich bin Kolumnist, Strategieberater und Rechtsanwalt aus Berlin.
Und wir zeichnen in dieser Woche auf am Donnerstag um nicht mehr 10 Uhr, wie eigentlich in diesem Pad steht, sondern um mittlerweile fast 11:15, weil ich so viele technische Probleme hatte, dass wir überhaupt froh sind, wenn wir jetzt überhaupt zu euch rauskommen.
Das sind unsere Themen. Politischer Einfluss für ein paar zigtausend Euro. Ist Kulturstaatssekretär Wolfram Weimer korrupt? Wechselt Josef Christ zu früh in die Anwaltschaft? Und darf Christian Lindner Gebrauchtwagen verkaufen? Wir sprechen mit dem Staatsrechtler Matthias Friehe. Pünktlich zum Orange Day, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, Bundesjustizministerin Stefanie Hubig legt neue Entwürfe für mehr Strafrecht gegen Gewalt an Frauen vor. Besonders im Visier K.O.-Tropfen, mit denen Frauen wehr- und willenlos gemacht werden. Der Verfassungsgerichtshof in Thüringen hat entschieden, eine Vorschrift, die verfassungsfeindlichen Juristen den Zugang zum Referendariat verwehrt, bleibt. Das sorgt für Angst in Sachsen, denn dieses Land könnte nun zum Auffangbecken für rechtsextreme Juristen werden. Wir haben außerdem noch ein paar aktuelle Entscheidungen zugunsten palästinensischer Aktivisten und zum Schluss blicken wir auf die moralische Verkommenheit einiger Jurastudenten in Hamburg.
Der Aufreger der Woche.
Wir müssen einmal über die Nähe von Politik und Wirtschaft sprechen, beziehungsweise vor allen Dingen darüber, wenn diese Nähe vielleicht zu groß wird. Denn da erleben wir gerade mehrere Fälle in aufsteigender Brisanz. Der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner verkauft jetzt Gebrauchtwagen. Der frühere Bundesverfassungsrichter Josef Christ wird nur 2 Wochen nach seinem Ausscheiden Off-Counsel bei Forbes Mazars. Und der Kulturstaatsminister Wolfram Weimer im Amt steht seit Wochen in der Kritik, weil seine Firma über glamouröse Events am Tegernsee politischen Einfluss vermarktet. Wir blicken einmal grundsätzlich und im Besonderen auf die geltenden Verhaltensregeln und deshalb spreche ich jetzt mit Professor Dr. Matthias Friehe von der EBS-Uni in Österreich-Winkel. Willkommen, Professor Friehe.
Ja, hallo. Ich freue mich, dabei zu sein.
Wir freuen uns, dass Sie da sind. Ja, fangen wir mal mit dem Fall Weimer an. Der Kulturstaatsminister steht ja seit Wochen in der Kritik. Auch bei der Haushaltsdebatte gestern wurde gegen ihn ausgeteilt von Oppositionsfraktionen, und zwar von ganz links und von ganz rechts. Die Linke sieht ihn noch immer im Interessenkonflikt, die AfD auch. Die spricht davon, die halbe Regierung gehöre womöglich zur Tegernsee-Connection. Da wurde so viel gemunkelt. Kurz zu den Fakten, dabei geht es um den Ludwig-Erhard-Gipfel am Tegernsee, den die Weimar Media Group organisiert. Gegründet wurde diese Gruppe von Herrn Weimer und seiner Ehefrau Christiane Götz-Weimer. Und die Teilnehmerpakete, die sehen wohl für 10.000 Euro irgendwie vor, dass man da Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger nehmen könne. Und das Line-up von diesem Jahr habe ich mir mal angeguckt, da ist Thorsten Frey dabei, Markus Söder, Katharina Reiche und Nikolaus Blome von NTV. Dazu muss ich auch noch offenlegen, weil ich habe immer, als ich darüber mal getwittert habe, gleich schon Kritik bekommen. Ja, ich schreibe eine Kolumne für NTV. Ja, NTV ist auch Medienpartner bei dieser Veranstaltung. Wer da also jetzt wiederum Einflussnahme und Verschwörung hineinlesen will, der kann das an dieser Stelle tun. Und nun gibt es jedenfalls 4 Strafanzeigen gegen Herrn Weimer. Eine davon hat der AfD-Abgeordnete Götz Frömming eingereicht bei der Staatsanwaltschaft Berlin. Professor Friehe, was kommt denn strafrechtlich überhaupt in Betracht? Jetzt mal abgesehen davon, ob man es jetzt fertig subsumiert bekommt, aber worum könnte es dann gehen?
Naja gut, also wir müssen jetzt erstmal nochmal sagen, das haben Sie ja schon betont, der Sachverhalt ist noch an vielen Punkten unklar. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass für Amtsträger sehr strenge Vorgaben gibt, was die Annahme von Geschenken, Vorteilen und Ähnlichem anbelangt. Und dementsprechend kommt man hier natürlich in den Bereich der Korruptionsdelikte, möglicherweise abhängig natürlich von dem Sachverhalt, will ich gleich sagen. Also nach dem, was mir jetzt bisher bekannt ist, glaube ich noch nicht, dass das Eis da gebrochen ist. Aber ich glaube schon, dass sich hier Wolfram Weimer mit dieser Konstruktion durchaus auch auf dünnem Eis bewegt, wenn es um das Thema Vorteilsnahme geht, 331 Strafgesetzbuch. Und das ist natürlich auch politisch ein Problem, ganz klar, weil auch, sag ich mal, wenn das Eis nicht bricht, natürlich die Frage ist, wie weit will man sich sozusagen auf so dünnes Eis begeben?
Okay, das heißt also, es käme vielleicht etwas in Betracht. Jetzt hat sich der Sachverhalt ja sozusagen ein bisschen gedreht und geändert. Herr Weimer hatte nach Amtsantritt sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Also das heißt, er hat die Geschäftsführung niedergelegt und er hat seine Anteile an seine Frau übertragen, vor allen Dingen, nachdem es halt Kritik gab und er dann merkte so, seine Anteile hat er, glaube ich, zu Beginn schon an seine Frau übertragen. Und er hat auch am Gipfel von 2025 nicht teilgenommen, das muss er vielleicht auch noch dazu sagen. Und dann gab es ja Kritik und er hat dann noch ein Gespräch mit dem Kanzler geführt und ja, wollte jetzt seine Anteile an der Weimar Media Group an einen Treuhänder übertragen. Inwiefern ändert das denn jetzt eigentlich die Sachlage? Weil der Vorwurf, der im Raum steht, ist ja, die Leute zahlen da zigtausend Euro, um irgendwie politischen Einfluss zu nehmen und davon profitiert dann einer, der den politischen Einfluss gerade aktiv ausübt.
Ja, also ich denke, hier muss man eben differenzieren. Auf der einen Seite, was jetzt rechtlich zulässig ist. Auf der anderen Seite natürlich auch, was möglicherweise eben rechtlich zulässig ist. Also was noch nicht die Grenze dazu überschreitet, dass es jetzt unzulässig oder sogar strafbar wäre. Aber was natürlich trotzdem auch politisch kritisiert werden kann. Und bei der Vorteilsnahme ist es jetzt eben hier entscheidend, um eben nicht in diese Strafbarkeit reinzurutschen natürlich, dass eben Wolfram Weimer hier nicht selbst tätig werden darf. Also insbesondere darf er eben nicht in Kontakt treten mit denjenigen, die dann möglicherweise Zahlungen leisten, auch eben an sein Unternehmen. Denn der Umstand allein, dass die Zahlung also nicht direkt an einen Amtsträger geht, ändert an einer möglichen Strafbarkeit wegen Vorteilsnahme grundsätzlich nichts, weil der Vorteil eben auch an einen Dritten gewährt werden kann, also beispielsweise an das Unternehmen oder eben auch an die Partei, der man sogar nahesteht. Soweit geht das also. Entscheidend ist also sozusagen, dass sich eben der Amtsträger nichts versprechen lässt für seine Amtsausführung. Das heißt, das ist ja auch so der Sachverhalt, wie ich ihn bisher verstanden habe, weshalb ich auch davon ausgehe, nach derzeitigem Stand, dass strafrechtlich an dieser Sache dann unterm Strich eben auch nichts dran ist, ist eben, dass nicht Weimer jetzt in Kontakt mit möglichen Unternehmern tritt, sondern dass er eben nur Anteilseigner des Unternehmens ist, was diese Kontakte macht. Die andere Frage ist natürlich, wie man das alles politisch bewertet. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass ich dieses ganze Geschäftsmodell schon ein wenig ungewöhnlich finde, sag ich mal. Also es ist klar, wenn so eine Konferenz organisiert wird, die kostet natürlich auch Geld und ein Unternehmen will damit sicherlich auch Geld verdienen. Also dass eben da Beiträge, also dass man eben dort dafür bezahlen muss, an so einer Konferenz teilzunehmen, das ist schon irgendwo nachvollziehbar. Was jetzt eben hier die Sache so schwierig macht, sind, finde ich, schon diese größeren Beträge. Ja, eben im Zusammenhang mit dieser Werbung, dann kommen bestimmte Politiker. Da müssen sich, glaube ich, auch die Politiker die Frage stellen, ob man eben dann zu so einer Veranstaltung geht. Ich habe auch gelesen, es waren wohl auch bayerische Politiker da, dass also in der bayerischen Landesregierung da eben man das auch schon prüft.
Ja.
Grundsätzlich, denke ich, ist die Erwartungshaltung der Bürger, dass Politiker dorthin gehen, wo es sinnvoll ist, wo sie sich mit Leuten treffen, die ihnen vielleicht wichtige Informationen geben können, weil sie vielleicht auch in der Wirtschaft eine wichtige Position haben, die eben auch in der Politik sicherlich zu Recht Berücksichtigung finden muss. Aber eben nicht, weil man sich da jetzt mit einem besonders exorbitanten Betrag eingekauft hat, sag ich mal, zu so einer Veranstaltung. Ja. Und jetzt habe ich eben hier noch die Verbindung, dass dann auch noch am Ende derjenige, der halt wirtschaftlich davon profitiert, auch selber hier eben Kulturstaatsminister ist, also letztendlich eine Art Regierungsamt innehat, zwar selbst nicht Bundesminister ist, aber eben sowas Ähnliches. Und ja, da fragen sich natürlich dann, denke ich, Bürger durchaus zu Recht, Moment mal, entspricht das eben dem Leitbild der am Gemeinwohl orientierten Amtsausübung?
Ja, und wir haben ja eine Debatte über das sinkende Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in die Institutionen, in die Demokratie, in die Regierung. Da wird das sicherlich nicht helfen. Jetzt ist ja die Frage, also solche Veranstaltungen an sich gibt's ja vielfach. Also ich glaube, ganz so explizit habe ich es noch nie gelesen, aber auch Verlage machen sowas ja. Also alle großen Zeitungsverlage machen ja ihre Veranstaltung und nehmen dafür Geld und laden Politiker ein und schmücken sich mit der Nähe, die sie im Journalistischen haben. In aller Regel, so kenne ich es jedenfalls, gibt es da personell keine Überschneidungen. Also die Journalisten moderieren dann da vielleicht ein bisschen rum, aber die Veranstaltung selbst machen sie nicht. Das macht dann Verlag. Auch das wiederum sieht man draußen nicht so. Ich glaube, viele Außenstehende kapieren das nicht, dass da so Brandmauern sozusagen innerhalb der Verlage sind zwischen denen, die da so ein Veranstaltungsmarketing machen und denjenigen, die dann die Artikel schreiben. Also helfen wird es ganz sicher nicht. Aber jetzt haben wir ja die Frage, was macht man denn mit dieser Erkenntnis und mit diesem Unwohlsein? Sollte man zum Beispiel erwarten, dass jetzt die Weimar Group keinerlei Ludwig-Erhard-Gipfel mehr veranstaltet? Denn das würde ja, wie zu hören war, praktisch zu einem Berufsverbot für Weimars Ehefrau hinauslaufen, weil die ist ja auch in dem Laden drin und hat jetzt ja die gesamten Anteile, beziehungsweise die einzigen Anteile, die stimmberechtigt sind. Muss man das jetzt erwarten dürfen? Sollte man das verlangen?
Naja gut, das ist natürlich hier eine schwierige Fragestellung, tatsächlich auch eben in diesem Ehegattenverhältnis. Ich meine, die Ehegatten sind schon auf der einen Seite natürlich eng miteinander verbunden, auf der anderen Seite gehen wir auch von der gleichberechtigten Partnerschaft aus, wo eben auch jeder natürlich seinem Beruf nachgehen kann. Ob man jetzt, sag ich mal, von einem Berufsverbot an der Stelle sprechen könnte, da wäre ich jetzt so ein bisschen vorsichtiger, denn es gibt ja auch als Verlag auch noch andere Möglichkeiten, hier also tätig zu werden. Und es ist nun mal, sag ich mal, Mitglied der Bundesregierung oder jetzt in dem Fall eben Kulturstaatsminister, ist ein sehr herausgehobenes Amt. Und da erwarten eben die Bürger völlig zu Recht, dass die Amtsträger über jeden Zweifel erhaben sind, dass sie ihr Amt zum Wohle des Volkes ausüben und gemeinwohlorientiert sind. Und ja, ich glaube, das kann dann eben zumindest politisch schon bedeuten, dass man sich hier vielleicht die Frage stellen muss, ob man in so einem Geschäftsmodell so drinne bleiben kann. Und ich denke, diese Wechsel zwischen Jobs in der Wirtschaft und in der Politik sind durchaus völlig in Ordnung im Grundsatz. Mhm. Ja, müssen möglich sein. Politik ist ein Amt auf Zeit. Das bedeutet, dass man sowohl in die Politik reinwechseln können muss, als auch rauswechseln können muss. Trotzdem haben wir es hier eben mit einer sehr herausgehobenen Stellung zu tun. Und es ist dann doch auch eine sehr besondere Situation, dass dann eben, sag ich mal, im Hause Weimar dann zugleich eben noch Geld verdient wird, damit Politiker auf so eine Veranstaltung einzuladen. Und ich glaube, da wird jetzt die Berufsfreiheit ja nur begrenzt eingeschränkt, wenn man sagt, das ist vielleicht in so einer Konstellation schwierig.
Ja, also ich meine, das Unwohlsein verstehe ich komplett, wenn das jetzt darum ginge, dass er, um mal die Brücke zu Christian Lindner zu schlagen, wenn das eine Firma wäre, die mit Gebrauchtwagen handelt, würde wahrscheinlich niemand irgendwas sagen. Aber es ist ja gerade das Geschäftsmodell der politischen Einflussvermittlung, was ja nun ein lukratives ist. Da gibt es ja nun diverse Unternehmen und Lobbyunternehmen, die genau das vermarkten. Muss man da jetzt also wirklich sagen, um es nochmal zuzuspitzen, sollte man jetzt sagen, wer verheiratet ist mit einem amtierenden Kulturstaatsminister, muss sowas sein lassen?
Naja, ich sag mal so, rechtlich nicht unbedingt. Wir haben ja gerade besprochen, dass es da rechtlich eben nur darauf ankommt, dass der Amtsträger selber nicht so eine Vereinbarung schließt, also so eine Unrechtsvereinbarung, sagt man dann, die darauf hinausläuft, dass er sich selbst oder eben auch Dritten Vorteile für seine Amtsausübung versprechen lässt. Mhm. Ja, also rechtlich kann man das, denke ich, so konstruieren, dass man da, ich sag mal in Anführungszeichen, auf der sicheren Seite ist, ja. Aber der Grat wird dann eben schmal. Man ist dann eben in so einem Business näher dran, dass möglicherweise doch Grenzen überschritten werden, als wenn ich jetzt eben einfach nur, sag ich mal, mein Vermögen in einem Fonds angelegt habe und eben in anderen Bereichen tätig bin, die nicht politiknah sind. Und dann gehe ich halt politisch das Risiko ein, dass halt alle immer auch genau hingucken und genau gucken wollen, ob denn jetzt wirklich diese Grenzen nicht überschritten sind oder ob es dann doch irgendeinen Kontakt mit einem Wirtschaftsvertreter, mit Herrn Weimar gab und ob Herr Weimar dann vielleicht doch irgendwie per WhatsApp irgendeinen Kollegen gefragt hat, also du kommst doch dieses Jahr auch wieder oder so.
Genau, das wollte ich nämlich auch fragen. Was passiert, wenn sowas kommt, wenn sowas jetzt noch auftaucht? Das wäre doch ein Fest wahrscheinlich für die AfD und für die SDA dann, für die SDA Berlin, eine ziemliche Hausaufgabe. Ne? Also jetzt kommt eine Mail raus, du Wolfram, bald wieder am Tegernsee, Bierchen und so weiter, ich komme und zahle dann auch 10.000 Euro. oder 30.000 oder wie auch immer.
Also das wäre sicherlich ein Punkt, wo die Staatsanwaltschaft dann in eine Situation kommt, wo sie wohl ein Ermittlungsverfahren aufnehmen müsste. Denn es gilt eben nun mal auch der Amtsermittlungsgrundsatz. Die Staatsanwälte können also in Deutschland nicht einfach sagen, das ist jetzt irgendwie hier politisch inopportun zu ermitteln oder so, sondern die würden sich ja selber strafbar machen, wenn sie dann, würde ich mal sagen, wenn es wirklich einen Anfangsverdacht gibt, dem nicht nachgehen würden. Und Anfangsverdacht heißt jetzt auch noch nicht sozusagen, dass wirklich dann die Strafbarkeit gegeben sein muss. Selbst da würde ja auch noch die Unschuldsvermutung zunächst gelten. Aber die Staatsanwaltschaft müsste dann eben schon ermitteln. Nur ist es natürlich auch so, sag ich mal, politisch haben wir eine Tradition in Deutschland. Ich denke, das ist auch grundsätzlich vernünftig, dass es kaum vorstellbar ist, dass halt jemand im Amt bliebe, wenn es tatsächlich Ermittlungen gäbe. Ja. Also eine Strafanzeige allein ist sicherlich kein Grund, jetzt politisch zu sagen, da kann jemand sein Amt nicht mehr ausüben. Es werden ständig Strafanzeigen gegen Politiker gemacht, weil einfach sich manche Leute auch einfach ärgern.
Jeder kann jeden
Ärger dann immer in diesen. Jeder kann jeden anzeigen. Also das ist kein Punkt. Aber wenn eben diese Schwelle mal zu einem Anfangsverdacht überschritten wäre, dann haben wir eigentlich in Deutschland so eine Tradition, dass wir sagen, das ist eigentlich nicht ein gangbarer Weg, dass dann so jemand da wirklich in seinem Amt bleibt. Aber ist rechtlich auch nicht vorgeschrieben, aber ich würde halt das für einen guten Kumor.
Ja, insofern ja doch dünnes Eis, auf dem Wolfram Beimer da steht, weil natürlich könnte es solche Nachrichten, können maliziöse Menschen solche Nachrichten nochmal durchstecken und sagen, guck mal, da habe ich doch mit ihm drüber gesprochen oder würde vielleicht für künftige Veranstaltungen drüber sprechen. Kommen wir zum nächsten Fall. Wir haben ja noch ein bisschen Programm. Josef Christ, wäre alles gut gelaufen, wäre seine Amtszeit Ende November zu Ende gewesen, und zwar 2024. Aber der Nachfolger Günther Spinner konnte ja erstmal nicht gewählt werden. Darüber haben wir ja auch ausreichend gesprochen, weil eben nichts gut lief bei der Richterwahl. Und jetzt sieht sein Wechsel in die Anwaltswelt doch ein bisschen fragwürdig aus. Legt man die Verhaltensleitlinie des Gerichts zugrunde? Denn er wechselt, wie gesagt, jetzt in die Kanzlei als Hofkonsul. Und bei den Leitlinien heißt es in Nummer 15, die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts übernehmen in Sachgebieten ihres Dezernats im ersten Jahr nach ihrem Ausscheiden keine Beratungstätigkeit, erstatten keine Gutachten und treten nicht vor Gericht auch auf. Professor Friede, ist das jetzt ein bisschen shady, dass Josef Christ so früh, so schnell rüberwechselt?
Ja, also wenn ich da auch noch einhaken darf, also zunächst einmal zum Rahmen muss man natürlich sagen, ist es erstmal grundsätzlich ein ganz anderes Amt, aber gerade natürlich bei einem Richteramt und besonders beim Richteramt Bundesverfassungsgericht ist natürlich so, da haben wir noch sogar ganz besondere Anforderungen eigentlich so in sozusagen in die Integrität. Sage ich mal zumindest so, was so die Erwartungshaltung erstmal anbelangt. Ja. Da muss man natürlich sagen, unterscheidet sich der Fall hier insofern erheblich, als es jetzt eben um solche nachwirkenden möglicherweise Pflichten geht. Ja, also hier geht es darum, dass jemand eben nicht mehr in seinem Amt ist und dann natürlich grundsätzlich ist auch wieder völlig legitimes zu sagen, dann starte ich jetzt in einen anderen Beruf. Ja, und das ist ja grundsätzlich erstmal so sympathisch, wenn man auch eigentlich ganz in Ruhe seine Pension genießen könnte und sich dann aber Menschen entscheiden, im Beruf zu bleiben. Das spricht einfach dafür, dass sie auch für ihren Beruf brennen. Trotzdem, jetzt abgesehen auch von den Verhaltensleitlinien, ist es eben auch rechtlich so, dass im Beamtenverhältnis und auch im Richterdienstverhältnis es eben sogar auch die Möglichkeit tatsächlich gibt, solche Beschäftigungen, die sozusagen so einen Interessenkonflikt bedeuten könnte, auch nachwirkend für einen gewissen Zeitraum zu untersagen. Das ist für die Bundesbeamten im Bundesbeamtengesetz geregelt. Danach sind die Bundesbeamten verpflichtet, eben solche Tätigkeiten ihrem Dienstherrn anzuzeigen. Und diese Vorschrift, die gilt auch für Richter durch einen Verweis im deutschen Richtergesetz. Und jetzt ist die Frage, wie ist das mit dem deutschen Richtergesetz und den Mitgliedern des Bundesverfassungsgerichts? Da gilt das deutsche Richtergesetz nur eingeschränkt, aber es gilt grundsätzlich, soweit wir eben dann nicht noch andere Regelungen haben. Und von daher würde ich sagen, gäbe es also grundsätzlich mal einen auch gesetzlichen Rahmen hier, wie man solche Tätigkeiten einschränken könnte. Das muss man sich dann natürlich sehr genau anschauen, weil hier natürlich die Berufsfreiheit einen sehr hohen Stellenwert eben insofern hat, wenn jetzt jemand da eben schon aus seinem aktiven Dienst ausgeschieden ist. Ich sag mal, ich denke, was jetzt ein No-Go wäre, wäre, dass eben Herr Christ jetzt irgendwie im kommenden Jahr irgendwie als Prozessvertreter vor dem Bundesverfassungsgericht auftritt. Ja. Da gibt es tatsächlich auch schon Fälle, die auch mal so entschieden worden sind, wo tatsächlich dann einem Richter, der dann eben nach seiner richterlichen Tätigkeit Rechtsanwalt geworden ist, während der richterlichen Tätigkeit geht das ja nicht, aber nach der richterlichen Tätigkeit ist das ja wieder möglich, tatsächlich untersagt worden ist, dann vor dem eigenen Gericht aufzutreten.
Das ist ja auch ausdrücklich in dieser Verhaltensleitlinie ausgeschlossen. Da steht ja noch ein weiterer Satz, ich weiß gar nicht, wie ich den vorhin vorgelesen hatte. Auch danach vertreten Sie nicht vor dem Bundesverfassungsgericht. Also das scheint relativ kategorisch zu sein. Ich weiß jetzt allerdings nicht, diese Verhaltensleitlinien, welche rechtliche Bedeutung haben die denn eigentlich?
Ja, also das ist halt schwierig, weil eine Leitlinie ist ja jetzt erstmal kein Gesetz. Mhm. Und wenn wir jetzt hier über Grundrechtseingriffe reden, dann brauche ich eben entsprechende gesetzliche Grundlagen. Und von daher bin ich jetzt hier gleich sozusagen auf diese gesetzlichen Bestimmungen gegangen, weil das aus meiner Sicht hier Dinge sind, die das sozusagen dann rechtlich auch fassbar machen.
Okay, ich höre also raus, solange keiner da einschreitet und Josef Christ höchst selbst wieder vor dem Bundesverfassungsgericht herummarschiert, ist das alles in Ordnung, jedenfalls rechtlich nicht angreifbar. Dann kommen wir zum weiteren Fall, bei dem ich Ähnliches ahne. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner ist bei Autoland eingestiegen. Das ist die Art von Unternehmen, in denen der Chef den Firmennamen auf dem Hemdkragen trägt. Das ist also versorgt auch für viel Häme da draußen. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn jemand danach weiterarbeitet. Sie ist ein bisschen wie Sie. Und der Firmengründer Wilfried Wilhelm Anklam sagte, Lindner werde den Bekanntheitsgrad der Firma deutlich steigen. Daneben ist Christian jetzt Senior Advisor im US-Beratungsunternehmen Teneo und außerdem im Shareholder Board von Stepstone. Es gibt ja so eine Karenzzeit seit 2015. Die Älteren erinnern sich, es gab kritische Fälle, wo Daniel Bahr zur Allianz gegangen ist, Dirk Niebel zu Rheinmetall und Ronald Pofaller zur Deutschen Bahn. Und dann hat man ein Gesetz gemacht und gesagt, so, das geht jetzt so nicht mehr. Das gilt für die Mitglieder der Bundesregierung und der parlamentarischen Staatssekretäre ebenfalls. Danach ist vorgesehen eine Karenzzeit von 18 Monaten und derzeit gilt eine Anzeigepflicht und es gibt eine Untersagungsmöglichkeit. Das alles zugrunde gelegt. Ist das jetzt nur ein Grund für Häme, aber kein Grund zur rechtlichen Beanstandung, dass Christian Lindner jetzt Autos verkauft?
Ach, ich würde auch sagen, dass das kein Grund zur Häme ist. Ich glaube, Christian Lindner wäre grundsätzlich gerne in der Politik geblieben. Er hat, indem er die Ampel hat platzen lassen, alles auf eine Karte gesetzt. Und die Wähler haben ihm das nicht gedankt, ob zu Recht oder zu Unrecht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Unterm Strich zählt, was eben die Wähler entscheiden. Und in dem Fall haben sie die FDP eben aus dem Parlament rausgewählt. Und dann braucht man auch keine Häme haben, wenn jemand anschließend dann wieder in einen Beruf geht. Sondern das ist eben genau das, was unsere Demokratie vorsieht. Herrschaft auf Zeit. Und wenn die Zeit eben um ist, wenn das Volk durch eben nicht erneute Wahl seine Vertreter abberuft, dann gibt's aus nichts dagegen einzuwenden, grundsätzlich, dass sie dann eben wieder in den Beruf einsteigen. Ich meine, was wäre ja auch die Alternative? Die Alternative wäre ein System, dass da müssten wir ja letztendlich dann alle ausgeschiedenen Politiker bis sozusagen zum Pensionsalter und dann im Pensionsalter sowieso dann ja auch durchfiltern.
Also Vorsicht, jetzt landen wir halb in der Rentendebatte drin.
Jetzt sind wir halt in der Rentendebatte, aber ich meine, das ist halt genau die Alternative. Teilweise muss man ja sagen, ist das auch so, dass auch zum Beispiel kommunale Wahlbeamte oder so, das stellt sich ja da genau die gleiche Frage. Da haben wir also im ganzen Versorgungsrecht eigentlich immer recht günstige Regelungen, über die es dann auch Kritik gibt. Also wenn dann mal rauskommt, sage ich mal in der Diskussion, wie lange muss man denn bloß so ein Amt gehabt haben, um dann vielleicht schon eine ganz ordentliche Versorgung zu haben, die größer ist als eine Rente oder so. Und wenn dann noch irgendwie rauskommt, dass man das dann irgendwie unter bestimmten Umständen auch früher beziehen kann, als normale Menschen in Rente gehen können, dann ist die Aufregung nämlich auch sofort groß.
Also Politiker nach dem Amt am besten einfach aus dem Land jagen. Das ist dann wahrscheinlich die einzig akzeptable Lösung.
Genau das wollen wir eben auch nicht, weil ich sage mal, das ist ja das ganze Problem der ganzen autokratischen Staaten, nämlich also irgendwelche Halbdemokratien oder Scheindemokratien, dass ihre ganzen Herrscher immer fürchten müssen, dass sie eben kein vernünftiges Leben führen können, wenn sie erstmal aus dem Amt raus sind. Und deswegen ist es eben, finde ich, so wichtig, dass wir da auch respektvoll mit Politikern umgehen, die aus dem Amt ausgeschieden sind. Und jetzt hatte natürlich Christian Lindner hier auch ein sehr herausgehobenes Amt inne, ein Amt, in dem auch das Grundgesetz eben vorschreibt, dass man während des Amtes eben auch kein anderes Amt begleiten darf. Artikel 66 Grundgesetz, das ist dieser Gemeinwohlgedanke. Und der Gedanke dann dieser nachwirkenden Pflichten ist eben, dass man sagt, ja, es soll dann auch nicht der Eindruck entstehen, dass man dann, wenn man schuldfähig zieht, es könnte zu Ende gehen, dann eben anfängt, letztendlich auf einer anderen Rechnung zu arbeiten. Ja. Und dieser Anschein soll vermieden werden. Dafür gibt es diese Anzeigepflichten und dann auch eben diese Karenzzeit, die sich dann daraus ergibt. In dem konkreten Fall muss man jetzt hier sagen, dass ich mir ziemlich sicher bin, dass Christian Lindner eben bis zur letzten Sekunde da des Wahlkampfs dafür gekämpft hat, dass die FDP wieder in den Bundestag kommt. Ja, es hat eben trotzdem nicht geklappt. Ich glaube aber nicht, dass er sich zwischendurch schon um seine Karriere dann als Gebrauchtwagenhändler gekümmert hat. Und das musste er auch nicht. Er kriegt dann ja auch ein Übergangsgeld. Das ist ja auch vernünftig, dass man sagt, man steht dann nicht sofort vor dem Nichts. Es gibt eine Übergangsphase. Aber nach der Übergangsphase muss es eben auch möglich sein, wieder dann in den Beruf einzusteigen. Und Christian Lindner hat, glaube ich, gesagt, dass seine Leidenschaft Autos sind. Und ich denke, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Andere haben Fahrräder als Leidenschaft. Aber ich denke, es ist legitim, Autos als Leidenschaft zu haben. Und
absolut.
Da gibt es aus meiner Sicht nichts gegen zu sagen.
Wir können Christian Lindner sowohl, was seine Fortbewegungsmethoden angeht, als auch seine berufliche Tätigkeit hier die Absolution erteilen. Alles in Ordnung. Professor Friede, ganz herzlichen Dank für das muntere Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Einerseits, andererseits.
Pia, du willst schon wieder über neue Ideen für neue Strafgesetze reden. Wir hatten doch erst in Folge 74, also vor 2 Wochen, über gescheiterte Projekte von Frau Hubig berichtet. Damals ging es um die Idee, das Fotografieren bekleideter Frauen unter Strafe zu stellen. Das fand aber die Justizministerkonferenz nicht gut. Machen wir sowas jetzt eigentlich jede Woche?
Also wenn man Stefanie Hubig fragt, vielleicht schon. Diesmal geht es auch um 2 neue Projekte aus dem BMJV, die diesmal Frauen besser vor allerdings tatsächlich massiver Gewalt schützen sollen. Die betreffen also diesmal wirklich sehr, sehr ernsthafte Probleme, was vielleicht noch etwas ernsthafter ist als dieser sogenannte digitale Voyeurismus. Und Frau Hubig hatte ja eine gute Gelegenheit, denn am Dienstag war der sogenannte Orange Day, also der internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Das war natürlich ein guter Aufhänger, um ihre neuen Ideen zu präsentieren, wobei man sich ehrlich gesagt diese furchtbare Realität eigentlich täglich bewusst machen sollte.
Ja, am Freitag waren die BKA-Lagebilder zu geschlechtsspezifisch gegen Frauen gerichteten Straftaten und häuslicher Gewalt für 2024 veröffentlicht worden, wonach häusliche Gewalt einen neuen Höchststand erreichte.
Ja, also es sind wirklich üble Zahlen. Knapp 158.000 Menschen waren demnach 2024 alleine Opfer von Partnerschaftsgewalt. 80% davon waren Frauen. Und also das sind natürlich immer so, ja, irgendwie schwierige Zahlen, aber trotzdem ist es eingängig. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner getötet. Und das sagt das BKA auch selbst. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja gerade halt bei so, tja, wie soll man sagen, sexualisierter Gewalt gibt es ja bekanntlich ein riesiges Dunkelfeld. Also da geht es nicht nur um Gewalt, da geht es auch um Angst und um Scham und so. Viele Menschen gehen da einfach nicht und erstatten Anzeige.
Aber es gab ja schon ein Gewalthilfegesetz, oder?
Genau, das war Anfang 2025. Da gab es schon ein größeres Reformpaket. Also demnach soll umgesetzt werden. Das allermeiste ist natürlich wie immer noch nicht umgesetzt. Eine bundesweite Finanzierung von Frauenhäusern. Also es soll dann erstmals verlässlich werden über Bundesmittel. Dann soll es künftig einen Rechtsanspruch geben auf Schutz und Beratung für gewaltbetroffene Frauen. Naja, es soll auch irgendwie einen Rechtsanspruch auf Kita-Plätze geben, seit weiß ich nicht wie vielen Jahren. Aber es gibt immer noch trotzdem keine Kita-Plätze. Es soll einheitliche Qualitätsstandards geben für Frauenhäuser und Beratungsstellen. Und das sind alles eher so Präventionssachen, also mit starkem Fokus auf die Opfer, bessere Strukturen zum Opferschutz und so.
Okay, jetzt kommt Justizministerin Stefanie Hubig mit weiteren Ankündigungen. Was genau plant sie?
Genau, also Hubig kommt jetzt eher eben mit Strafrecht um die Ecke. Also die ist ja dann auch zuständig für Strafrecht, Justiz, Strafverfahren und so. Anders als das Familienministerium, was sich eher um diese strukturellen Präventionsdinge kümmert. Und Hubig will jetzt das Gewaltschutzgesetz modernisieren. Sie will gemeinsame Mietverträge leichter kündbar machen. Sie will ein neues Mordmerkmal prüfen. Das ist ja relativ bekannt, die Problematik für sogenannte Femizide, also trennungs- und geschlechtsspezifische Tötungen. Da hat übrigens Italien das gerade in sein Gesetz geschrieben, ich glaube am gestrigen Mittwoch. Und dann soll es auch mehr Maßnahmen eben gegen die digitale Gewalt geben, der digitale Voyeurismus. Wir hatten es gerade schon, obwohl die Justizministerkonferenz dagegen war. Und es gäbe eben als wichtiges Kernstück um eine Strafschärfung bei K.U.-Tropfen, also so um die sogenannte chemische Unterwerfung.
Das ist ein ganze Menge Zeug. Schauen wir mal auf die K.O.-Tropfen. Das war doch eigentlich schon vor ein paar Monaten schon mal Thema gewesen, oder?
Genau, da ging es allerdings um Frankreich. Also es war auch hier schon Thema, aber das war ehrlich gesagt alles so ein bisschen ausgelöst durch den Fall Gisèle Pelicot. Die Frau ist heute 72 Jahre alt, für alle, die sich nicht erinnern. Und sie war über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte Opfer von schwerstem sexuellen Missbrauch durch ihren eigenen Ehemann. Der hat sie unter starke Drogen gesetzt und dann anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten. Die Franzosen, da ist das wirklich, hat das wirklich was verändert im Land. Die nennen das Soumission Chimique, also tatsächlich chemische Unterwerfung. Und Gisèle Pelicot ist wirklich eine Heldin geworden, muss man sagen. Sie hat dafür selber dafür gesorgt, dass dieser Prozess in der Öffentlichkeit stattfand. Und sie hat auch praktisch an jedem Tag an diesen Prozessen, an jedem Verhandlungstag teilgenommen. Hat sich diese furchtbaren Videos angeschaut, die ihr eigener Ehemann von ihren Vergewaltigungen gemacht hat und so. Die ist da echt eine Ikone geworden im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Frauen. Also, ne, man kennt vielleicht noch ein bisschen, sie hat dann sich diesen MeToo-Spruch geschnappt und hat den immer wieder verwendet. La honte doit changer de camp. Also, die Scham muss die Seite wechseln. Das hat in Frankreich auch schon echt viel verändert, nicht nur gesellschaftlich. Seit Ende Oktober gilt jetzt in Frankreich nur Ja heißt Ja. Also und damit ist in 14 von 27 EU-Staaten, ich habe es gestern Abend noch gegengecheckt, Sex nur einvernehmlich, wenn alle Beteiligten aktiv zustimmen.
Okay, jetzt aber nochmal zurück nach Deutschland. Hubig will unter Strafe stellen, jemandem K.O.-Tropfen zu verabreichen. Und warum war es das vorher noch nicht?
Doch, also sozusagen, das geht jetzt alles auch so in der öffentlichen Wahrnehmung durcheinander. Es geht um die Frage, ob K.O.-Tropfen ein gefährliches Werkzeug sind. Also zum Beispiel bei sexuellen Übergriffen, bei Nötigung, Vergewaltigung 177, aber auch zum Beispiel beim Raub. Da geht es also um die Frage, ob der Qualifikationstatbestand verwirklicht wird. Gewalt sieht auch der BGH in der Verabreichung von K.O.-Tropfen, aber damit ist man halt nur bei einem Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Und um den Unrechtsgehalt von so einer Tat, also ein Mann betäubt eine Frau de facto, um sie dann zu berauben, zu vergewaltigen, zu missbrauchen, was auch immer, hätten natürlich alle gerne mehr Strafmaß. Also und damit gerne mehr wäre ein nicht unter 5 Jahren. Das wäre bei der sexuellen Nötigung der 177 Absatz 8 StGB. Dafür bräuchte man aber eben gefährliches Werkzeug. Und der BGH hat vor ungefähr einem Jahr, ich glaube im November 2024, entschieden, dass K.O.-Tropfen kein gefährliches Werkzeug sind. Also klingt ja auch ehrlich gesagt ein bisschen überzeugend. Nach dem Gesetzeswortlaut sei ein Werkzeug etwas Körperliches und Gegenständliches und ein Tropfen im Drink falle da halt nicht drunter.
Und das will das Bundesjustizministerium jetzt ändern.
Genau, das Ministerium hat einen Referentenentwurf vorgelegt. Also Kurzfassung, K.O.-Tropfen sollen explizit strafrechtlich geregelt werden. Und zwar soll es einen Einsatz gefährlicher Mittel geben, der der Verwendung einer Waffe oder einem gefährlichen Werkzeug, ich habe heute irgendwie Sprachprobleme, gleichgestellt wird. Das soll dann geregelt werden im 177 StGB und auch im 250. Also das heißt Sexualdelikte und Raub.
Aber das Ganze ist doch im Bundesrat schon mal gescheitert, oder?
Genau, und zwar vor gar nicht langer Zeit. Im Bundesrat sollte das schon 2024, 2025 durchgehen, ist aber krachend gescheitert. Und zwar haben, naja, wenig überraschenderweise zum Teil die Länder gesagt, es gebe einfach gar keine Strafbarkeitslücke. Andere sagten, es sei nur Symbolpolitik. Und vor allem, last but not least, nicht uninteressant für uns, auch die Anwaltsverbände waren massiv dagegen. Vor allem natürlich, jetzt kommen so ein bisschen die üblichen Argumente. Strafrecht müsse Ultima Ratio sein. Das Ganze könne man schon unterbringen in den 2024, in dem 177. Man kriegt da schon eine Strafbarkeit für sexuelle Übergriffe hin, meinten die Anwaltsverbände. Und natürlich, man solle Strafrecht nicht als politisches Instrument einsetzen. Da gab es ein schönes Zitat vom DAV, ein neuer Paragraph verhindert keine K.O.-Tropfen. Das ist natürlich so vollkommen richtig, kann man wenig irgendwie zu sagen. Die Anwaltsverbände haben vorgeschlagen, das Problem woanders zu verorten, nämlich bei der Verfügbarkeit von K.O.-Tropfen und deswegen doch besser das neue psychoaktive Stoffegesetz zu regulieren. Das hat Frau Hubig übrigens jetzt aufgegriffen, das soll jetzt auch mitgeändert werden. Das in Verkehr bringen, das Handeln und die Herstellung der Substanzen sollen über dieses neue psychoaktive Stoffegesetz eingeschränkt werden. Das Ganze soll übrigens sogar bis 2026 schon kommen.
Aber auch an den strafrechtlichen Vorschlägen hält sie ja offenbar fest. Da bedürfte sich an den Einschätzungen seit dem letzten Versuch doch eigentlich nichts geändert haben, oder?
Das ist so. Tatsächlich können sich aber, glaube ich, die Gegner sogar auf noch eine weitere BGH-Entscheidung berufen. Da hat Matthias Jahn einen ganz interessanten Post bei LinkedIn gemacht. Packen wir euch natürlich wie alles andere auch in die Shownotes. Und hast auf eine ganz aktuelle Entscheidung vom 6. Strafsenat verwiesen. Die ist aus Mai, wurde aber jetzt erst veröffentlicht. Und dieser Fall hatte nichts mit K.O.-Tropfen zu tun, sondern da hat der Täter die Frau mit einem aufgeklebten Fentanylpflaster, was man alles machen kann, wehr- und willenlos gemacht, um sie dann sexuell zu missbrauchen. Und da hat der 6. Strafsenat im Prinzip genau dasselbe gesagt, nämlich auch diese Pflaster seien kein gefährliches Werkzeug. Und dann hat er eben aber auch gesagt, es gebe
dadurch keine vom Gesetzgeber nicht gewollte Strafbarkeitslücke, weil halt 177 Absatz 7 bereits Mittel erfassen würde. Also das stimmt auch, im Absatz 7 steht sozusagen Mittel schon drin, die dort vergleichbar sind mit dem Werkzeug. Das ist aber halt im 8 nicht, wo es um das Verwenden geht. Also der BGH-Senat hat aber dann gesagt, naja, der Strafrahmen bis 15 Jahre ist ja in beiden Fällen möglich. Das heißt, auch in der schlimmsten nicht ganz so schlimmen Qualifikation kommt man ja auf die 15 Jahre, wenn man das haben möchte. Darauf hatten die BGH-Richter auch schon in der Entscheidung zu den K.O.-Tropfen hingewiesen und natürlich alle Gegner, die jetzt sagen, das braucht man aber nicht, schon wieder eine Strafrechtsverschärfung, wobei man eigentlich sozusagen politisch was verändern will, sind da natürlich jetzt sehr happy über diese neue BGH-Entscheidung, der selber sagt, dadurch gibt es keine ungewollte Strafbarkeitslücke.
Okay, das heißt, wenn man jetzt also da reformieren würde, wäre das klarstellen, weil es gibt ja schon die BGH-Entscheidung.
Naja, das sieht Frau Hubig mit Sicherheit anders. Ich glaube, man kann jetzt mal gucken, ob sie das auch durch den Gesetzgebungsprozess so durchgepaukt kriegt. Bisher ist das nur ein Referentenentwurf. Wie gesagt, schon die Verbände sind extrem dagegen. Bei den Verbänden liegt es jetzt. Die haben, glaube ich, Zeit bis Mitte Januar, sich dazu zu äußern. Und man muss aber auch sagen, ich finde, dass Frau Hubig da schon sehr, sehr beharrlich wirkt. Bei allen Sachen, die so Gewalt gegen Frauen betreffen, hat man, finde ich, das Gefühl, da will sie sich ein sehr deutliches Law-and-Order-Profil zulegen. Ich bin sehr, sehr gespannt, und wie weit sie damit kommen wird. Jede Menge Links zu diesem nicht unspannenden Vorhaben packen wir euch in die Shownotes.
Die gute Nachricht.
In dieser Woche ging es gleich doppelt um ein Thema, das schon seit einigen Jahren nicht nur Juristinnen und Juristen beschäftigt, nämlich Verfassungsfeinde in den eigenen Reihen. Oder vielmehr darum, wie verhindern wir, dass Verfassungsfeinde in unsere eigenen Reihen kommen. Das geht nämlich um Extremisten im Rechtsreferendariat. Die Länder sind da im Moment unterschiedlich aufgestellt, und in dieser Woche gab es jetzt eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs in Thüringen, und es gab eine Petition in Sachsen, weil die sächsischen Referendarinnen und Referendare genau gerne das hätten, was Thüringen gerade als verfassungsgemäß bestätigt hat. Das Ganze erklärt uns jetzt die Kollegin aus der Bergaktuell-Redaktion, Janina Schäffer ist wieder da, die sich, das wisst ihr schon, bei uns vor allem um die Ausbildungsthemen kümmert. Hey ho, Janina!
Hallihallo Pia, schön, dass ich wieder da sein darf.
Wir freuen uns. Jetzt sag mal ganz kurz, worum ging es jetzt hier ganz grundsätzlich?
Also in der Entscheidung ging es inhaltlich und juristisch ganz grundsätzlich darum, ob die Bundesländer, in dem Fall eben Thüringen, den Referendarinnen und Referendare ausbilden müssen, die sich extremistisch betätigen. Und damit sind grundsätzlich erstmal alle politischen Richtungen gemeint. In Realität geht es aufgrund der politischen Lage in Deutschland gerade aber eben meistens um rechtsradikale Referendarinnen und Referendare.
Und es war ja jetzt auch dann die AfD-Landtagsfraktion in Thüringen, die geklagt hatte gegen genau diese Norm, die verhindern soll, dass diese Rechtsextremisten oder alle Extremisten Zugang zum Referendariat bekommen.
Genau, also es ging um die Frage, ob § 8 Absatz 1 Nummer 3 des Thüringer Juristenausbildungsgesetzes gegen die Thüringer Landesverfassung verstößt. Und der Paragraph regelt eben, dass das Land einen Bewerber für das Referendariat ablehnen darf, wenn dieser gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung tätig war oder tätig ist. Und der Thüringer Verfassungsgerichtshof hat die Norm gehalten. Also der hat entschieden, dass dieser Paragraph nicht gegen die Thüringer Landesverfassung verstößt. Und insbesondere stellt die Regelung zwar einen Eingriff in die Berufsfreiheit dar, aber der Eingriff ist gerechtfertigt, so das Gericht.
Also, aber der Eingriff ist ja schon wirklich krass. Also ich meine, in Deutschland kann man, wenn man kein zweites Staatsexamen hat, keinen klassischen juristischen Beruf ergreifen. Man kann nicht Richterin werden, man kann nicht Anwältin werden. Wieso haben die Verfassungsrichterinnen und Richter trotzdem angenommen, dass so ein krasser Eingriff in diesem Fall gerechtfertigt ist?
Das Gericht hat in dem Fall argumentiert, dass die Norm der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege dient. Das ist das Ziel des Gesetzes, und diese Funktionsfähigkeit sei eben beeinträchtigt, wenn die Referendarinnen und Referendare gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen. Und dazu habe ich auch ein Zitat aus dem Urteil mitgebracht, und darin heißt es: Zwar trifft ein Rechtsreferendar nicht letztverantwortlich Entscheidungen, wenn er im Rahmen seiner Ausbildung unterstützend tätig ist, dennoch erfordert seine Tätigkeit Unvoreingenommenheit und Sachlichkeit im Hinblick auf alle Verfahrensbeteiligten und den Streitgegenstand im jeweiligen konkreten Verfahren. Und daraus leitet das Gericht ab, dass die Beteiligten des Verfahrens einen Anspruch darauf haben, dass an ihrer Sache eben gerade kein Referendar mitwirkt, der gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung tätig war oder tätig ist. Und das Argument kann man eigentlich ganz gut verstehen. Ich fände es auch nicht gut, wenn bei mir in einem Rechtsfall ein rechtsradikaler Referendar mitmacht.
Ich finde auch, das lässt sich irgendwie per se erstmal hören. Aber natürlich ist es auch unser Job, immer beide Seiten zu beleuchten. Deswegen muss man ja schon noch fragen, gibt es denn keine milderen Mittel? Also wäre denn gar nichts denkbar, um zu sagen, naja, irgendwie, wir halten jetzt die Verfassungsfeinde hier raus, aber verschließen halt nicht alle Wege zu klassischen juristischen Tätigkeiten.
Das hat das Gericht natürlich gemacht. Wir alle kennen das noch aus unserem eigenen Studium. Das ist diese Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Erforderlichkeit.
Genau. Da hat das Gericht eben auch geprüft, ob ein Teilausschluss aus dem Rechtsreferendariat eventuell möglich wäre und das mildeste Mittel darstellen würde. Und eine Möglichkeit wäre eben, dass man den Referendar aus einzelnen Stationen ausschließt oder dass man ihm zum Beispiel verbietet, an mündlichen Verhandlungen teilzunehmen. Und das hat das Gericht aber abgelehnt. Also das reicht nicht aus, denn das gesellschaftliche Vertrauen in die Rechtspflege müsse eben immer und überall gewährleistet sein. Und eine weitere Begründung für die Verhältnismäßigkeit war darüber hinaus auch noch, dass jeder Referendar es eigentlich selbst in der Hand hätte, zum Referendariat zugelassen zu werden. Denn man kann ja einfach aufhören, verfassungsfeindlich tätig zu sein. Das war noch ein weiteres Argument, das hier die Richterinnen und Richter angebracht haben.
Und was heißt das jetzt für die Referendare und was heißt es auch für die anderen Bundesländer? Und damit kommen wir dann auch langsam zu Sachsen.
Also in Thüringen heißt es natürlich erstmal, dass diese Klausel angewendet wird, weil sie verfassungskonform ist und dass Thüringen deswegen keine rechten Referendare mehr zum Vorbereitungsdienst zulassen muss. Es gibt aber natürlich andere Länder, wo das anders geregelt ist oder zumindest milder entschieden wurde. Ein solches Land ist beispielsweise Sachsen und dort wurde ein rechter Referendar zum REF zugelassen, der sich unter anderem in der Jungen Alternative und dem Verein 1% e.V. betätigt hat und die sind beide eingeschätzt worden als gesichert rechtsextrem.
Also vom Verfassungsschutz eingestuft als gesichert rechtsextremistisch, ja. Mhm.
Genau.
Also das ist jetzt nicht nur so ein bisschen rechter Rand, sondern das ist beides schon richtig hardcore und auch eingestuft. Mhm.
Und dass der Referendar eben zugelassen werden musste, hat das OVG Bautzen Anfang November auf Grundlage einer Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs entschieden. Und darüber haben wir natürlich bei Beck aktuell auch berichtet und wir packen euch den Artikel in die Shownotes.
Ich verstehe es aber nicht. Wieso ist denn die Rechtslage in Sachsen so anders? Also man sollte doch eigentlich meinen, dass man sich in Sachsen genauso wie in Thüringen an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung orientieren muss. Der Begriff steht doch im Grundgesetz.
Grundsätzlich schon, aber wir haben im Juristenausbildungsgesetz in Sachsen auch einen Paragraph 8, aber der ist ein bisschen anders formuliert als in Thüringen. In dem Paragraph steht nämlich drin, dass die Bewerberin und der Bewerber die freiheitlich-demokratische Grundordnung in strafbarer Weise bekämpft haben muss, damit er nicht zugelassen werden darf. Und der Begriff klingt natürlich ein bisschen anders, da steht nämlich dieses Kämpfen drin.
Okay. In Thüringen stand ja, wir erinnern uns, nur tätig sind. Ne? Da reicht ja ein tätig sein und hier müsste man in strafbarer Weise bekämpfen. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Wording.
Genau. Und so hat es dann auch der Sächsische Verwaltungsgerichtshof gesagt. Der hat nämlich eben ausgelegt, dass wirklich nur strafbares Verhalten ausreicht. Also nicht die Betätigung in beispielsweise einem Verein, solange man sich nicht strafbar macht.
Genau. Und dafür würde dann eben auch eine Mitgliedschaft in der JA nicht ausreichen, auch wenn die als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Ehrlich gesagt, klingt jetzt auch erstmal ziemlich plausibel, ne? Also ich meine, man könnte schon da an der Wortlautgrenze scheitern, wenn man versucht, das weiter zu dehnen als ja in strafbarer Weise bekämpft. Also ich meine, da brauche ich schon irgendwie in strafbarer Weise und wahrscheinlich auch eine Handlung. Ist irgendwie eine nachvollziehbare Entscheidung vom Sächsischen Verfassungsgerichtshof, oder?
Genau, da wird es jetzt rechtlich noch ein bisschen komplizierter, denn zumindest der Sächsische Verfassungsgerichtshof sieht das so und hat das so entschieden. Das OVG Bautzen hat aber Zweifel an dieser Auslegung geäußert in seiner Entscheidung, war aber eben dummerweise an die Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs gebunden und durfte nicht abweichen. Mhm. Dabei stützt sich das Gericht unter anderem auf eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung und da ging es um diesen Referendar von der Partei Der Dritte Weg, also auch ein rechtsextremer Referendar. Und der wollte als erstes in Bayern ins Referendariat. Da ist er aber abgelehnt worden. Dann ist er nach Thüringen gegangen. Da ist er dann an diesem Paragraph 8 gescheitert, den wir jetzt gerade besprochen haben. Und in Sachsen wurde er dann letztlich zugelassen. Und dann gab es aber nochmal eine Entscheidung vor dem Bundesverwaltungsgericht. Da ging es dann aber nicht mehr um die Zulassung in Sachsen, sondern das war eine Fortsetzungsfeststellungsklage gegen die Ablehnung in Bayern. Also der hat sich wirklich versucht, durch alle Instanzen zu klagen.
Also das heißt, wer so richtig rechts ist und ins Referendariat gehen will, der zieht jetzt einfach um und zieht nach Sachsen, oder?
Genau, also das ist die Befürchtung von Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren in Sachsen. Und das ist die Petition, die du am Anfang schon angesprochen hast. Da geht es darum, dass die beiden Initiatorinnen fordern, dass das sächsische Juristenausbildungsgesetz verschärft wird. Und ihre Idee ist tatsächlich, diese Regelung aus Thüringen aufzunehmen und dass die auch in Sachsen gilt, die dort ins Gesetz zu schreiben. Und wir wissen ja jetzt, dass die verfassungskonform ist, also zumindest was die Landesverfassung in Thüringen betrifft. Das müsste man in Sachsen natürlich nochmal prüfen. Aber ich denke schon, dass diese Entscheidung aus Thüringen jetzt eben auch im Nachbarland den Druck nochmal ein bisschen erhöht.
Wen versuchen die Referendarinnen denn zu mobilisieren? Also kann ich da auch mit unterzeichnen, obwohl ich jetzt weder örtlich noch sachlich noch altersgemäß betroffen bin?
Also das ist eine Online-Petition und jeder kann erstmal unterzeichnen. Und die Petition richtet sich gegen das sächsische Justizministerium, aber auch an das Bundesministerium der Justiz. Inwiefern das dann politisch Erfolg hat, weil es genug Druck erzeugt, kann man natürlich schlecht beurteilen, weil es ein Blick in die Zukunft ist. Und es kommt am Ende auch ein bisschen drauf an, ob es die richtigen Mehrheitsverhältnisse gibt, um tatsächlich eine Gesetzesänderung zu machen. Und da ist halt das Problem, dass in Sachsen die AfD immerhin schon 30% hat. Muss man dann mal gucken.
Könnte das nicht eigentlich auch alles der Bundesgesetzgeber machen?
Das könnte er tatsächlich. Und jetzt hörst du dich leider ein bisschen an wie der AfD-Landesverband, der geklagt hat. Das war
gut, also jetzt
genau
ist aber auch mal irgendwo Schluss, ne?
Ja,
das möchte ich mir dann doch verbitten.
So sieht's aus. Der hat nämlich genau das Argument gebracht und hat gesagt, Moment mal, die Thüringer Regelung klappt allein deswegen nicht, weil das Land Thüringen überhaupt keine Gesetzgebungskompetenz dafür hätte, weil die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt. So das Argument der AfD. Das hat das Gericht aber nicht so gesehen. Das hat nämlich klargestellt, dass wir hier eine konkurrierende Gesetzgebung haben. Und das bedeutet, dass die Länder eigene Regelungen treffen können, solange der Bund in dem Bereich noch nicht tätig geworden ist. Umgekehrt bedeutet es aber natürlich auch, der Bund darf in diesem Bereich tätig werden und könnte eine länderübergreifende Regelung treffen, in der sowas drinsteht.
Irgendwas sagt mir, dass auch das, wie so viele Dinge in Sachen Veränderung der juristischen Ausbildung von der Bundesregierung nicht kommen werden. Aber warten wir mal ab. Janina, vielen, vielen Dank für das Update. Den Artikel von Janina, auch mit dem Link auf diese Petition aus Sachsen, packen wir euch natürlich in die Shownotes.
Das Oberverwaltungsgericht Münster sieht keine Straftat darin, wenn man das Existenzrecht Israels leugnet. Entschieden hat es das Ganze im Versammlungsrecht. Das Gericht kippte teilweise einen Verbotsbeschluss des Verwaltungsgerichts Düsseldorf. Zugrunde liegt eine Verbotsverfügung des Polizeipräsidiums Düsseldorfs. Das hatte nämlich dem Veranstalter einer Demonstration untersagt, das Existenzrecht Israels zu leugnen. Außerdem sollten folgende Slogans nur einmal zu Beginn der Veranstaltung verlesen werden dürfen, nämlich From the River to the Sea, darüber haben wir hier schon ein paar Mal gesprochen, There is only one state, Palestine 48, und Klassiker, Yalla Yalla Intifada. So, das Oberverwaltungsgericht sagt dazu, das generelle Verbot eines Bestreitens des Existenzrechts des Staates Israels ist rechtswidrig. Das Existenzrecht des Staates Israels in Abrede zu stellen, verwirklicht für sich genommen keinen Straftatbestand. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Staatsgründung Israels und die Forderung nach einer friedlich zu vollziehenden Veränderung bestehender Verhältnisse sei grundsätzlich mit dem Schutz der Meinungsfreiheit vereinbar. Das teilte das Gericht in der Pressemitteilung mit. Besondere Umstände, die für eine mögliche Einordnung solcher Äußerungen etwa als Volksverhetzungen zutreten müssten, was man ja vielleicht argumentieren könnte, habe die Polizei nicht aufgezeigt. Aufrechterhalten hat das OVG aber die Einschränkung zu den Slogans, jedenfalls zu manchen davon. From the river to the sea sei Kennzeichen der Hamas. Auch darüber, wir haben darüber gesprochen, das ist umstritten, kann man auch anderer Meinung sein. Das Verbot wiederum von There is only one state, Palestine 48, wurde als rechtswidrig aufgehoben. Wir haben hier gerade über Strafbarkeitslücken gesprochen, darüber, wie man das Strafrecht verschärfen könnte. An dieser Stelle will ich deswegen einmal daran erinnern, dass es ja eine Initiative gibt, die Leugnung des Existenzrechts Israels auch unter Strafe zu stellen. 94. Jumiko hatte dazu einen Beschluss gefasst. Insofern, Frau Hubig, your turn, wenn Sie mit den K.O.-Tropfen durch ist, vielleicht kann sie sich auch darum einmal kümmern. Dann haben wir noch eine Entscheidung vom VG Berlin. Und das VG Berlin wiederum findet, der Abbruch eines sogenannten Palästina-Kongresses im April 2024 sei rechtswidrig gewesen. Damals hatte die Berliner Innenverwaltung moniert, dass das Treffen vom israelfeindlichen Boykottspektrum sozusagen durchsetzt wäre. Zu Beginn der Veranstaltung trat unter anderem der palästinensische Aktivist Salman Abu Sitta auf. Um den einzuordnen, muss man vielleicht nur wissen, dass er die Entschlossenheit und den Mut der terroristischen Angreifer vom 7. Oktober gelobt hatte und gesagt hat, wenn er jünger wäre, der Mann ist, glaube ich, über 80, dann hätte er einer von ihnen sein können. Mhm. Naja, auch da wiederum gegen Beschränkungen dieser Zusammenkunft oder Strafgesetze sei nicht verstoßen worden, sagte das Verwaltungsgericht. Die Polizei hätte zudem mildere Mittel prüfen müssen, etwa den Ausschluss einzelner Redner oder Teilnehmer. Die Polizei ist dann nämlich relativ rabiat vorgegangen, die hat einfach das Stromversorgung gekappt. Damit war der Livestream dahin und die Mikros aus und dann hat es gesagt, so jetzt ist hier vorbei mit der Veranstaltung. Ja, kann man vielleicht nachvollziehen, dass da vielleicht auch was anderes möglich gewesen sein musste. Also im Grunde eine gute Zeit für pro-palästinensische Aktivisten.
Oder einfach nur Demonstrierende. Aber bevor wir uns da jetzt wieder aufregen, zum Abregen noch eine langweilige, aber relevante Bubble-News. Die Sammelanderkonten für Anwältinnen und Anwälte sind für 2026 erstmal gesichert. Das Bundesfinanzministerium hat zugesagt, auch bis Ende nächsten Jahres die Banken nicht zu sanktionieren, wenn sie Informationen über die Konten, auf denen Anwälte Mandantengelderkonten abwickeln, nicht weitergeben. Das ist im Moment ein Riesenproblem. Deswegen heißt es ständig, die Sammelanderkonten stünden vor dem Aus. Das Problem ist weiterhin nicht gelöst. Es ist aber aufgeschoben, weil, wie gesagt, das Bundesfinanzministerium gesagt hat, wir sanktionieren die Banken nicht, wenn sie keine Infos weitergeben. Die BRAG hat zwischenzeitlich versprochen, ein Konzept für ein elektronisches System vorzulegen, das Transaktionen auf Fremdgeldkonten automatisch prüfen soll. Mir wird da Angst und Bange, denn die BRAG hat auch das BEA gebaut. Also, wenn die das System bauen sollen, das Transaktionen auf Fremdgeldkonten prüft, kriege ich persönlich Angst. Aber wir warten mal ab, was da kommt. Für 2026 sind die Sammelanderkonten erstmal sicher.
Ja, zum Schluss habe ich noch zwei Fragen an dich, Pia. Und zwar erstens, hast du es in deinem Studium schon einmal erlebt damals, dass jemand dir Seiten geklaut hat? Also du gehst in der Bibliothek irgendwo hin, willst eine Zeitschrift rausholen, die gerade wichtig ist für eine Hausarbeit und...
Selbstverständlich. Das hat ja wohl jede und jeder schon mal erlebt, der nicht immer die Erste ist, die Hausarbeit geschrieben hat. Und ich war nie die Erste, sondern fast immer die Letzte, die sie geschrieben hat. Ja,
ich auch. Ich habe das aber nie erlebt.
Aktion.
Ja, absolut hassenswert. Zweite Frage wäre, hast du das selbst schon mal gemacht?
Never ever. Ich verstehe Menschen nicht, die das tun. Und ich verstehe wirklich jeden Menschen, der im Jurastudium unter Druck steht. Ich verstehe die Angst, ich verstehe die Panik, die sich gerade in der Bibliothek meines Erachtens immer noch verzehnfacht. Super Pro-Tipp von der Lorenz. Arbeitet einfach nicht in der Bibliothek. Da trefft ihr nur Menschen, die euch noch mehr Angst machen. Aber nein, um deine Frage zu beantworten, anstatt mich total aufzuregen, ich würde so etwas niemals tun. Jetzt du, Hendrik, ehrlich.
Das ist deine Uni,
du hast da studiert, über die
genau.
wir jetzt sprechen
wir kommen
wollen.
Jetzt, wir kommen jetzt nämlich, ich habe da nicht studiert, ich habe da gearbeitet. An der Uni Hamburg habe ich nur gearbeitet, als Lehrbeauftragter, aber nicht studiert. Studiert habe ich ja in Kiel und gelernt habe ich in Berlin, in der Staatsbibliothek. Und ich habe die ganze Zeit nämlich nie erlebt, dass irgendwas geklaut hat. Und habe mich
schon
gefragt, ob das ein urbaner Mythos ist. Ist es aber offenbar nicht.
Also in Köln war das tatsächlich an der Tagesordnung. Ja, das ist wirklich ständig passiert.
Also in Kiel haben auch alle davon gesprochen, aber ich habe selbst, wie gesagt, nie erlebt. Aber in der Uni Hamburg hat das nun tatsächlich dazu geführt, dass die Bibliothek, und deswegen erzählen wir euch das, gerade 2,5 Tage geschlossen hat. Und zwar genau bis jetzt gleich, nämlich von, ich glaube, Dienstag bis Donnerstag Mittag oder so, soll die also zu sein. Das Bücherchaos, Zitat, tritt laut Uni Hamburg nämlich vor allem in Prüfungsphasen auf, wenn stark nachgefragte juristische Literatur knapp wird, weil eben manche Studenten und die Uni betont, das seien von 43.000 nur ein paar ganz wenige, ein absolutes Ausnahmephänomen, die ja verstecken halt die Bücher, stellen die um, sodass man sie nicht wiederfindet oder klauen sie vielleicht sogar. Und der Content-Creator Vincent hatte den Vorteil in einem viralen Instagram-Reel bekannt gemacht. Das Hamburger Abendblatt hat ihn dann aufgegriffen, da habe ich es dann gelesen als Oldschool-Medienmensch. Und ist schrecklich, wirft ein sehr schales Licht auf uns Juristen. Aber natürlich sind wir uns alle einig, dass wir hier den Podcast machen und ihr, die ihn hört, machen das alle nicht. Im Grunde also nur irgendwelche anderen Übeltäter. Ich wünsche euch trotzdem viel Glück, gute Nerven und vielleicht auf digitale Produkte zugreifen. Kleiner Werbeblock hier noch. Dann kann einem auch niemand etwas wegnehmen.
Ich bin schockiert, dass das immer noch passiert. Wir wünschen euch, dass ihr jetzt bald wieder in die Hamburger Uni-Bib könnt. Und wir wünschen euch eine wundervolle Restwoche. Bleibt uns gewogen. Ciao, ciao, ciao.
Tschüss.